Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Geschichte der Kindermedizin zeigt, dass in den letzten Jahren viele Fortschritte in diesem Bereich gemacht worden sind. Sowohl in der medizinischen Behandlung als auch in der Pflege und Betreuung. So können Kinder heutzutage trotz eines Spitalaufenthalts in Kontakt mit ihrer gesamten Familie bleiben. Sie werden besser informiert, mehr nach ihren Wünschen gefragt und sogar in Entscheidungen einbezogen. Doch diese Errungenschaften sind bereits wieder in Gefahr. Etwa, wenn 2012 mit den sogenannten Fallpauschalen in den Spitälern ein neues Finanzierungsmodell eingeführt wird. Sabine Bitter.
Schmerzen, Angst und Heimweh. Daran erinnern sich viele ein Leben lang, die als Kind im Spital lagen. Ein Mann, der vor rund 50 Jahren im Basler Kinderspital war, hat die Trennung von seiner Familie heute noch vor Augen.
Mein kleiner Bruder, der hat nicht ins Spital kommen. Der hat dann irgendwann mal herausgefunden, dass man mich sieht vom Rhein. Das gegenüberliegende Rott war, von dort aus hat er auch aufschauen. Und dort ist er dann stundenlang gestanden und hat mich gewunken. Dann ist er dann auch mutig geworden und ist auf die Pfosten aufgestanden und hat von dort aus gewunken, damit er mir ein bisschen näher ist.
Der jüngere Bruder grüßte den Eltern vom Rheinbord aus. Bis Ende der 1960er Jahre galten in den Schweizer Kinderspitälern strikte Besuchsregeln. Geschwister und Freunde mussten draußen bleiben.
Mehr Kinder haben ihn überhaupt nicht besuchen dürfen. Und wenn es gut gekommen ist, hat unser Bruder auf den Balkon raus dürfen kommen. Wir konnten ihm dann so über die Strasse hin ein bisschen zuwinken.
Musste ein Kind nur eine Woche im Spital bleiben, wurde selbst den Eltern nahegelegt, es möglichst nicht zu besuchen, wie eine Mutter erzählt.
Dazumal hat man uns noch gesagt, wir sollen unser Kind nicht besuchen. Es sei wegen der langen Zeit, die sie haben. Nach circa einer Woche haben wir ihn wieder dürfen zurückholen. Abtastend, ängstlich ist er zu uns gekommen.
Setzten sich die Eltern über diese Empfehlung hinweg, durften sie ihr Kind zwar sehen, aber nicht in die Arme nehmen, sondern blieben durch eine Glasscheibe von ihm getrennt.
Nur ein Spaltchen, weil wir sehen, es dreht sich ab, haben das Vorhang wieder, ja. Sie haben Vorhang angemacht. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so streng.
Oft wurden die Mütter angehalten, ihre kranken Kinder schon an der Porte abzugeben.
Was ich gerade gefunden habe, sie hat geschrien, Matteo, und die Schwester hat gesagt, gehen Sie. Lassen Sie das Kind da. Ich denke, das ist einfach ein bisschen brutal.
Auch dem Spitalpersonal gingen diese Trennungen nahe. Eine ehemalige Kinderkrankenschwester und ein Arzt erinnern sich.
Die Eltern dürfen ja nicht in die Zimmer rein. Das war schon ganz schlimm. Die dürfen also nur vor der Tür stehen und denen hat sie fast das Herz abgedruckt. Uns haben wir eigentlich auch.
Wenn dann die Eltern auf Besuch gekommen sind, dann war also das Kind im Zimmer und die Eltern im Gang. Und innen haben die Kinder getobt, weil sie wollten, dass die Eltern reinkommen. Und die Mütter haben geheult vor der Tür.
Das Bedürfnis der Kinder, während ihres Spitalaufenthalts Kontakt zu ihren Eltern und Geschwistern zu haben, wurde lange ignoriert. Die strikte Abschottung hatte jedoch einen nachvollziehbaren Grund, die Hygiene. Zu groß war die Gefahr, dass die kranken Kinder andere anstecken könnten, sagt die Historikerin Sabine Braunschweig, die die Geschichte des Basler Kinderspitals untersucht und vor kurzem in einer Ausstellung dokumentiert hat.
Die meisten Kinder waren in großen Sälen, 6-7 Betten, und da ist natürlich die Ansteckungsgefahr sehr groß. Also eine Patientin hat mir erzählt, die war wegen einer Hüftdysplasie im Kinderspital als Kleinkind und der ganze Saal wurde an Polio angesteckt 1948. Also die Gefahr der Ansteckung war wirklich groß. Dem wollte man vorbeugen und hat deshalb nicht erlaubt, dass Kinder oder Geschwister die kranken Kinder besuchen durften.
Heimweh hin oder her, das körperliche Leiden und seine Beseitigung standen im Mittelpunkt. Erst in den 1950er Jahren machte die psychologische Forschung in den USA und in Großbritannien klar, dass Spitalaufenthalte, bei denen Kinder lange von ihrer Familie getrennt sind, psychische Schäden zur Folge haben können.
James Robertson ist zu erwähnen, aber dann noch mehr John Bowlby und Mary Ainsworth, die Untersuchungen gemacht haben in diesem Bereich und Bindungstheorien dann entwickelt haben. Angefangen hat es mit Kindern, die aufgefallen waren als kleine Diebe, Kleinkriminelle. Aufgrund dieser Kinder hat man dann untersucht, welche Entwicklung haben sie durchgemacht, wie war ihr bisheriger Lebenslauf, sind sie in einer intakten Familie aufgewachsen oder nicht, und hat festgestellt, dass viele Kinder getrennt waren von ihren Müttern in den ersten Lebensjahren. Und aufgrund dieser Entwicklungen hat man weitere Untersuchungen gemacht und hat einerseits Studien in Heimen betrieben oder dann eben auch in Krankenhäusern.
Das Leben im Heim wurde dabei mit einem Spitalaufenthalt verglichen.
In jener Zeit, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, waren Kinder manchmal monatelang im Spital und schon als Kleinkinder, als Säuglinge. Und da hat man festgestellt, eben aufgrund von Untersuchungen an größeren Kindern, an Jugendlichen, die Probleme hatten in der Gesellschaft, und hat von daher einen Zusammenhang hergestellt. Trennung von Eltern.
Die Trennung von den Eltern kann die Kinder belasten. Wenn sie auch noch krank vor Heimweh sind, kann dies ihre Heilung beeinträchtigen. Diese Erkenntnis setzte sich in den 1960er Jahren allmählich auch in den Schweizer Kinderspitälern durch. Diese hatten bis anhin nur zweimal pro Woche 1 bis 2 Stunden Besuchszeit eingeräumt.
Man hat festgestellt, dass diese kargen Besuchszeiten zu Verhaltensauffälligkeiten führt, dass die Kinder sich von den Eltern entfremden, dass das negative Auswirkungen auf das Verhältnis von Mutter und Kind hat. Da hat man dann langsam begonnen, auch wieder aus Erkenntnissen aus den USA und Großbritannien, dass man diese Besuchszeiten ausweiten könnte. Und das hat man in Basel angefangen, Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Das lief gestaffelt. Man versuchte das in einer Station oder auf einer Abteilung. Als es gut herauskam, hat man es ausgeweitet. Und in den 70er Jahren dann auf den 24-Stunden-Betrieb umgestellt.
Diese Entwicklung wurde begünstigt durch die großen medizinischen Fortschritte nach dem Zweiten Weltkrieg. Zunehmend kamen Antibiotika zum Einsatz. So ließen sich Bakterien in Schach halten. Krankheiten wie eine Lungen- oder Nierenentzündung, die früher oft tödlich geendet hatten, konnten jetzt zuverlässig und besser kuriert werden. Außerdem gingen in der Schweiz dank einer breit angelegten Impfkampagne Krankheiten wie Scharlach, Masern oder Röteln zurück. Krankheiten, bei denen man unter Umständen lange im Spital lag. Eine besonders gefürchtete und ansteckende Viruskrankheit war die Kinderlähmung, die irreversible Schäden verursachen konnte und lebensbedrohlich wurde, etwa wenn die Muskellähmung auch auf das Zwerchfell überging und damit die Atmung außer Kraft setzte. Dann mussten die Kinder in die eiserne Lunge. Dabei handelte es sich um das erste klinische Gerät, das eine maschinelle Beatmung ermöglichte, indem in einer luftdicht abgeschlossenen Röhre ein Unterdruck erzeugt wurde. Dadurch wurde die gelähmte Muskulatur des Patienten nach außen gepresst und die Lunge konnte sich wieder mit Luft füllen. Sabine Braunschweig.
Das muss man sich vorstellen wie ein großes Raumschiff, und die Kinder wurden hineingelegt. Vielleicht 2 Kinder auf beiden Seiten, schaute dann ein kleiner Kopf heraus. Man war gefangen in dieser Röhre. Und das unterstützte die Atmung. Es gab Kinder, die waren nächtelang dort, einfach zur Unterstützung der Atmung, oft einfach in der akuten Phase.
An die Stelle der eisernen Lunge, die noch bis 1970 hergestellt wurde, traten neue und kleinere Beatmungsgeräte. Auch die Fortschritte in der Labortechnik haben dazu beigetragen, dass Kinder mit weniger invasiven Methoden behandelt werden konnten.
Man brauchte insgesamt auch überhaupt weniger Blut. Das heißt, man musste auch nicht mehr so oft und so viel stechen für ganze Kanülen, sondern es reichte ganz wenig, um das dann untersuchen zu können.
Selbst in der Chirurgie hat sich das Instrumentarium verfeinert.
Das Instrumentarium wurde besser auf Kinder angepasst. Die Nadeln wurden immer kleiner und feiner, sodass man besser an die Venen oder an die Arterien herankommen konnte.
Neue Materialien haben außerdem dazu beigetragen, dass viele Behandlungen heute weniger einschneidend sind.
Man schneidet weniger auf und macht Nähte, sondern man kann heute kleben. Das heißt, dass man nachher keine Fäden ziehen muss. Es gibt schönere Nähte. Das sind alles Vorteile, die dazu geführt haben, dass man zum Beispiel auch bei kleinen Eingriffen, chirurgischen Eingriffen, nicht mehr unbedingt im Spital bleiben muss, sondern dass das in einer Tagesklinik geschehen kann und dass das Kind abends wieder nach Hause gehen kann.
Große Fortschritte lassen sich auch bei den Medikamenten festmachen, etwa bei der Behandlung von Kindern mit Krebs.
Insbesondere bei Leukämie, die ja sehr oft vorkommt bei Kindern, da gibt es heute Zytostatika in verschiedenen Formen. Das sind die chemischen Medikamente zur Hemmung des Zellwachstums. Und die Chemotherapien können heute auch feiner und gezielter auf den Tumor abgestimmt werden. Also da sind doch sehr viele gute Entwicklungen angekommen.
Die Geschichte der Kindermedizin in einem reichen Land wie der Schweiz erscheint anhand dieser Beispiele als Erfolgsgeschichte.
Insgesamt hat vieles dazu geführt, dass Kinder nicht mehr lange im Spital bleiben müssen, sodass die stationären Aufenthalte abgenommen haben.
Und nicht zu vergessen,
das einzelne Kind mit seiner Erkrankung steht viel mehr im Mittelpunkt von allen Bemühungen, von Seiten der Ärzte, Ärztinnen, von Seiten der Pflege. Früher hat man, weil man so viele Kinder hatte, die krank waren, war es vielleicht eher eine Funktionspflege. Man hat für die Kinder gearbeitet und nicht mit den Kindern. Heute ist man vielmehr bemüht, die Kinder einzubeziehen in den ganzen Behandlungs- und Pflegeprozess.
Deres 2, Sie hören Kontext. Heute arbeite man in der Medizin nicht für die Kinder, sondern mit den Kindern, hält die Historikerin Sabine Braunschweig fest, die die Geschichte des Basler Kinderspitals untersucht hat. Dass die jungen Patientinnen und Patienten heute in ihre Behandlung einbezogen werden, ist nicht zuletzt auch jenen Organisationen zu verdanken, die sich für Kinderrechte stark machen. Zum Beispiel der Verein Kind und Spital. Er hat dafür gesorgt, dass Kinder beim Bau des modernsten universitären Kinderspitals der Schweiz, das in Basel soeben eröffnet worden ist, mitreden konnten. Gesunde und kranke Kinder haben im Hinblick auf den Neubau ihre Vorstellungen eines Spitals entworfen, in dem sie sich wohlfühlen würden. Nettie Fabian, Pflegefachfrau und Vorstandsmitglied des Vereins, hat ihre Anregungen zusammengetragen.
Also es sollte farbig sein, es sollte eine Atmosphäre schaffen, in der sich Kinder entspannen können und Vertrauen fassen können zum Spital und zu den Personen, die dort arbeiten, und Kinder sich dort zurückziehen können und einfach auch gemütlich herumlümmeln können. Und dass es auch genügend Platz gibt für die Familie, dass die Eltern anwesend sein können, im Spital übernachten können und dass auch die Anwesenheit der Geschwisterkinder kein Problem ist. Es braucht auch sehr viel Raum, zum Beispiel für Gespräche, für Informationsgespräche, Beratungsgespräche oder für die Schulung der Eltern.
Der Verein Kind und Spital hat bereits 1988 eine Charta für Kinder im Spital erarbeitet, ein 10-Punkte-Programm, das sich an die Kinderrechtskonvention der UNO anlehnt. Ein Punkt hält fest, dass ein Kind im Spital spielen und sich beschäftigen kann. Konkret bedeutet dies, dass es ein Spielzimmer gibt und eine Person, die das Kind dort betreut.
Und ein anderes Beispiel wäre, dass es ein kleines Team ist, was mit dem Kind und der Familie zusammenarbeitet, sodass die Familie auch immer wieder die gleichen Informationen erhält. Und ein gutes Beispiel dafür ist die Bezugspflege, wo die Familie eine Bezugsperson zugeteilt bekommt.
Aber bereits beim Eintritt ins Spital sei auf bestimmte Punkte zu achten, hält Nettie Fabian fest.
Allgemein kann man sagen, dass wenn es um einen geplanten Spitalaufenthalt geht, dass es sehr wichtig ist, dass das Kind weiß, warum es ins Spital geht und was mit ihm dort geschieht. Die Bezugspersonen sollten natürlich dabei sein, die Eltern oder eine andere wichtige Person. Und es ist auch wichtig, dass das Kind vertraute Dinge mitnehmen kann, zum Beispiel das Kuscheltier oder ein Bild der Familie.
Ein weiteres Anliegen des Vereins ist es, dass das kranke Kind in die Entscheidungen, die es betreffen, einbezogen wird, so gut es geht.
Wenn es um sehr grundsätzliche Entscheide geht, zum Beispiel über eine Behandlung, dann ist es natürlich für die Kinder relevant, die einen sehr langwierigen Behandlungsprozess vor sich haben oder chronisch krank sind oder wenn es um Palliativpflegeentscheide geht in Lebensendsituationen.
Stellt sich die Frage, ob ein Kind, das bei solch schwerwiegenden Entscheiden mitreden soll, nicht überfordert und zusätzlich gestresst wird.
Ja, das ist richtig. Die Partizipation des Kindes in Extremsituationen ist eine Überforderung. Und man muss auch aufpassen, dass ja Partizipation ein Angebot ist ans Kind und nicht etwas, was das Kind machen muss. Und in gravierenden Notfällen ist das sicher nicht möglich. Aber auch in einfacheren Notfallsituationen gibt es Wahlmöglichkeiten für das Kind. Und wenn wir bei Partizipation von Information reden, dann ist es für das Kind eigentlich in fast jeder Situation sehr wichtig, dass es weiß, was mit ihm geschieht und was man macht. Und es hat sicher immer Fragen, auch zu Untersuchungen, zum Beispiel, spürt man die Röntgenstrahlen, tut ein Ultraschall weh? Und diese Fragen kann man in jedem Fall beantworten.
Und wenn ein Kind zumindest bei kleinen Entscheiden mitreden könne, stärke dies sein Vertrauen in die Behandlung.
Zum Beispiel, was für eine Farbe die Binde haben soll, die man um den Gips macht, ob das Kind das Medikament lieber als Zäpfchen, als Sirup oder als Tablette nimmt oder zum Beispiel, ob das Narkosegas, das es einatmen wird, eher nach Schokolade oder nach Erdbeer riecht. Das sind Beispiele, die uns in der Behandlung und Betreuung wenig tangieren, aber die für das Kind einen Riesenunterschied ausmachen und ihm ein Stück weit auch die Kontrolle geben über die Situation.
Kinder, die gut informiert sind und in Entscheidungen einbezogen werden, müssen weniger Komplikationen hinnehmen und können schneller wieder nach Hause als junge Patientinnen und Patienten, die nicht mitreden können. Nettie Fabian verweist auf Studien aus dem angelsächsischen Raum.
Das sind internationale Studien, die zu einem großen Teil aus den USA und aus England kommen. Das sind Studien, die man sowohl in der medizinischen Forschung wie auch in der Pflegeforschung durchgeführt hat und die zeigen, dass es für die psychische Stabilität des Kindes sehr wichtig ist, dass es weiß, was mit ihm geschieht und dass das einen Einfluss hat auf den Heilungsverlauf.
Wenn es im europäischen Vergleich um den Einbezug von Kindern im Spital geht, sei ein Land besonders weit, sagt Nettie Fabian, Großbritannien.
2003 wurde dort zum Beispiel eine nationale Leitlinie erarbeitet, die Behandlung von Kindern im Spital ganz klar regelt und ist damit auch für alle Spitäler in Großbritannien verbindlich.
Obwohl die Charta des Vereins Kind und Spital in den Kinderspitälern in der Schweiz bekannt sei und gut geheißen werde, sei man bei der Umsetzung unterschiedlich weit. Als positives Beispiel nennt sie das universitäre Kinderspital bei der Basel, das UKBB, in dem der Verein besonders aktiv ist.
Diese Projekte haben wir in Zusammenarbeit mit dem Kinderbüro Basel durchgeführt und diese Fachstelle ist sehr erfahren, was den Einbezug von Kindern betrifft. In der Zusammenarbeit in diesen Projekten sind zum Beispiel der Kinderfragebogen des UKBB entstanden, wo Kinder direkt ihre Erfahrungen vom Spitalaufenthalt mitteilen können oder auch die Kinderzeitung.
Aber auch für die anderen Kinderspitäler gelte, dass bei der Behandlung von kranken Kindern in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden habe.
Die größte Errungenschaft ist, dass man das Kind begonnen hat, als Kind zu sehen und nicht als kleinen Erwachsenen. Dass man also eine Wahrnehmung dafür entwickelt hat, was Kinder altersentsprechend und von ihrer Entwicklung her wirklich brauchen. Und dass man diesen Bedürfnissen auch versucht, im Spital mehr und mehr gerecht zu werden. Dazu kommt auch natürlich die Öffnung der Kinderspitäler für die ganze Familie und das Wahrnehmen des Kindes als Teil dieser Familie.
Doch all diese Fortschritte in der Kindermedizin könnten schon bald in Frage gestellt sein. Denn von der bevorstehenden Einführung eines neuen Finanzierungssystems im Spital, der sogenannten Fallpauschalen, dürfte die Kinderpflege besonders betroffen sein, befürchtet Nettie Fabian.
Wir sehen im Moment eine Entwicklung, die diese Errungenschaften der letzten Jahre akut gefährden könnte. Und das ist die Einführung der Fallpauschalenfinanzierung in der Schweiz zu Beginn des nächsten Jahres. Diese Umstellung der Finanzierung bedeutet, dass die Spitäler nicht wie bisher den tatsächlichen Aufwand verrechnen können, sondern einen festgelegten Betrag für den Behandlungsfall erhalten. Diese Fallpauschalen sind jedoch nicht für die Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien konstruiert worden, sondern für die Erwachsenen.
In der Kindermedizin spielen das Gespräch mit den kleinen Patientinnen und Patienten und eine intensive Betreuung eine große Rolle. Die Pflege und Betreuung von herzkranken oder krebskranken Kindern zum Beispiel braucht nicht nur viel Einfühlungsvermögen und psychologisch geschultes Personal, sondern auch viel Zeit. Aber auch in leichten Fällen ist der Aufwand in der Pflege bei Kindern meistens größer als bei Erwachsenen. Wenn eine Zweijährige ein Antibiotikum einnehmen soll, die Kapsel aber partout nicht schlucken will, braucht sie eine Infusion. Eltern und Kind zu erklären, wie das funktioniert, braucht seine Zeit. Die Beratung der Eltern, die Vermittlung der medizinischen Informationen und die Instruktion im Umgang mit der Krankheit des Kindes, wenn es wieder zu Hause ist, etwa vom Handling von Geräten bis hin zur richtigen Dosierung von Medikamenten, all dies braucht Zeit und oft zusätzliche Mittel, etwa wenn eine Übersetzerin aufgeboten werden muss. Dieser Aufwand werde bei der Berechnung der Fallpauschalen aber zu wenig berücksichtigt, sagt Netti Fabian, Vorstandsmitglied des Vereins Kind und Spital.
Der höhere Aufwand, der die Betreuung von Kindern und Familien im Spital bedeutet, wird mit diesen Fallpauschalen nicht abgegolten. Und wir befürchten, dass die Umstellung auf das Fallpauschalensystem zu Defiziten in der Kindermedizin führen wird und langfristig auch gravierende Auswirkungen auf die Qualität haben wird von der Betreuung von Kindern und Familien im Spital.
Methodisch ist es schwierig, die Qualität dieser spezifischen Leistung, die Gespräche und Betreuung der Kinder, quantitativ zu messen und in einem Frankenbetrag auszudrücken.
Es sind schon Abstufungen vorgesehen im System der Fallpauschalen, dass Kinder in verschiedenen Altersgruppen unterschiedliche Ansätze haben. Da hat man schon Anpassungen gemacht, die diesem höheren Betreuungs- und Behandlungsbedarf etwas gerecht werden. Man muss aber auch sehen, dass dieser Betreuungs- und Behandlungsbedarf nicht unbedingt abhängig ist von dem Alter des Kindes, sondern sehr auch von der Situation der Familie.
Was die Abrechnung mit einer Fallpauschale bedeutet, zeigt Netti Fabian am Beispiel einer Blinddarmoperation auf. Danach sind die Krankenkassen nicht mehr verpflichtet, alle Kosten, die daraus entstehen, zu bezahlen, sondern nur noch jene, die für den Fall Blinddarmoperation vorgesehen sind.
Man muss sich das so vorstellen, dass dieser Fall am Schluss einen bestimmten Betrag ergibt und das unabhängig, wie lang das Kind im Spital ist. Im System der Fallpauschalen ist festgelegt, wie lang ein Kind im Spital bleiben muss und wie lang es maximal dort bleiben darf, damit das Spital den gesamten Betrag erhält.
Muss ein Kind länger als vorgesehen in Behandlung bleiben, zahlt das Spital drauf.
Es gibt sogenannte Zuschläge dann, wenn ein Kind länger im Spital bleibt, die aber den tatsächlichen Aufwand nicht abdecken. Und das ist auch ein Kritikpunkt bei chronisch kranken Kindern oder sehr komplexen Behandlungsfällen, dass der Aufwand, der entsteht, auch durch die Betreuung der Familien, die Unterstützungsangebote und die Schulung, die oft nötig ist, dass dieser Aufwand nicht abgedeckt wird.
Ist ein Kind aber schneller als geplant gesund, muss es länger bleiben, wenn das Spital den vorgesehenen Betrag nicht verlieren will.
Die Kritik ist an der Pauschalisierung von Fällen, dass man eine medizinische Diagnose nimmt und dann daraus einen Behandlungsaufwand errechnet, der aber den tatsächlichen Aufwand dieser individuellen Familie nicht abbildet.
Die Fallpauschalen in der Kindermedizin würden sich in der Praxis nicht bewähren, hält Netti Fabian vom Verein Kind und Spital fest.
Australien war das erste Land, das die Fallpauschalen auch in der Kindermedizin ausprobiert hat, damit keine guten Erfahrungen gemacht hat und schrittweise wieder davon wegkommt. Ein ganz aktuelles Beispiel ist Deutschland. Dort wurden die Fallpauschalen auch in der Kindermedizin ab 2003 eingeführt. Und die Erfahrungen von Deutschland zeigen deutlich, dass das System Fallpauschalen für die Kindermedizin nur sehr schlecht funktioniert.
An vielen Orten seien Kinderkliniken geschlossen worden.
Die Belege dafür sind diese chronische Unterfinanzierung der Kindermedizin, die dazu geführt hat, dass Kinderkliniken in Deutschland ihre Eigenständigkeit aufgeben mussten, dass Kinderstationen geschlossen haben und die Kinder zunehmend wieder gemeinsam mit Erwachsenen behandelt werden und dass sehr viel Personal eingespart worden ist, vor allen Dingen im Pflegebereich, was zu einer Arbeitsverdichtung geführt hat und auch zu einer abnehmenden Qualität für die Familien.
Der Verein Kind und Spital hat im Hinblick auf das neue Finanzierungsmodell mit Kinderärzten und Gesundheitspolitikerinnen Kontakt aufgenommen. Dazu sagt Netti Fabian:
Der Verband der Kinderärzte und Kinderärztinnen unterstützt unser Anliegen und wir sind mit ihnen auch in einem regen Austausch. Wir sind auch gemeinsam an die Behörden und an die politischen Vertretungen gelangt und mit ihnen im Gespräch. Die Zusammenarbeit ist sehr eng mit All Kids, mit dem Verband der unabhängigen Kinderspitäler in der Schweiz und auch mit dem Kinderrechtsnetzwerk der Schweiz.
Netti Fabian räumt ein, dass das Anliegen anerkannt werde.
Die gesundheitspolitischen Behörden sind zunehmend sensibilisiert für dieses Problem. Wir haben im vergangenen Jahr ein Positionspapier von Kind und Spital erarbeitet und zusammen mit Partnerorganisationen jetzt auch mehr und mehr publik gemacht. Wir sind im Gespräch mit den zuständigen Behörden, haben aber das Gefühl, dass schlussendlich sich Bund und Kantone die Verantwortung für eine faire und nachhaltige Finanzierung der Kindermedizin zuschieben möchten.
Im Juni soll die Forderung, eine praktikable Lösung bei den Fallpauschalen in der Kindermedizin zu finden, im Parlament zur Sprache kommen, in Form einer Motion der Solothurner SP-Nationalrätin Bea Heim. In der Motion heißt es, dass die schweizerische Pädiatrie mit großer Sorge beobachte, dass die Kindermedizin mit den gleichen Fallpauschalen finanziert werden soll wie die Erwachsenenmedizin. Der politische Vorstoß verlangt, dass bei der neuen Kostenberechnung verschiedene Punkte beachtet werden. Zum einen, dass der überdurchschnittliche Pflegeaufwand bei Kindern berücksichtigt wird und zum anderen, dass es eine zusätzliche Abgeltung gibt, wenn ein Kind während eines Spitalaufenthalts mehrere gesundheitliche Probleme hat. Außerdem gehe es nicht an, dass ein Spital eine finanzielle Einbuße hinnehmen muss, wenn ein Kind schneller als geplant gesund wird und nach Hause geschickt werden kann. Und nicht zuletzt verlangt die Motion, dass die Folgen dieses Systemwechsels auf die Kindermedizin untersucht werden. Der Bundesrat hat jedoch beantragt, diese Motion abzulehnen. Doch so leicht dürften diese Forderungen nicht unter den Tisch fallen. Sie decken sich mit der Position des Schweizerischen Verbands der Pädiater, sagte Generalsekretär Daniel Bürdel gegenüber der RS2. Der Verband sei derzeit daran, einen passablen Weg zu finden und verhandle mit der Swiss DRG AG, mit jener Aktiengesellschaft, die das Fallpauschalensystem im Auftrag der Leistungserbringer der Krankenkassen und Kantone derzeit ausarbeitet. Mit diesen Verhandlungen sollen kurz vor der Einführung der Fallpauschalen 2012 jetzt noch die schlimmsten Einbußen in der Kindermedizin verhindert werden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.